In Südkorea ist der Abschied von analogen Lernmaterialien in den Schulen beschlossene Sache. Die Schüler und Schülerinnen werden in Zukunft digitale Lehrmaterialien nutzen und ja, gut ist. In Dänemark ist es immerhin möglich, dass eine Schule beschließt, ganz auf digitale Materialien zu setzen und dabei auch noch den Lehrerinnen und Lehrern zu sagen, es ist euch freigestellt, ob ihr an dieser Schule unterrichten wollt, denn wenn ihr hier unterrichtet, ist damit verbunden, dass ihr Lernmaterial erstellen müsst, weil es nicht genügend digitales Lernmaterial gibt, das verfügbar wäre. Die Regel ist wohl so, dass Lehrer und Lehrerinnen in dieser Schule anfangen, ein Jahr lang das verfügbare Material einfach nutzen können und ab dem zweiten Jahr verpflichtet sind, selbst Material zu diesem Pool an Materialien beizusteuern. In den USA gibt es Schuldistrikte, die sehr offensiv auf den Einsatz von Tablets oder auch Laptops setzen. In Frankreich hingegen gab es letztes oder vorletztes Jahr einen Schuldistrikt, in dem ein Laptop-Projekt abgebrochen wurde, weil es sich als ineffizient erwiesen hat. Beginnen wir mit dem letzten Projekt. Bei diesem Projekt an den französischen Schulen, das abgebrochen wurde, war es wohl so, wenn ich den Medienberichten Glauben schenke, dass man dort zwar Laptops eingeführt hat, aber die Frage nach der Didaktik, die Frage nach dem sinnvollen Einsatz dieser Geräte kaum eine Rolle spielte und die Fortbildung der Lehrer und Lehrerinnen wohl auch eher etwas zurückhaltend betrieben worden ist, sein soll. Als ich das hörte, hat es mich nicht überrascht, dass dieses Projekt ineffizient war und abgebrochen wurde. Denn natürlich bedarf es für den Einsatz neuer medialer Formen, die ja jetzt nicht nur eine neue Abbildungsform sind, sondern ganz neue Bildungsformate ermöglichen, auch andere Formen der Didaktik. Wie man zu diesen Formen kommt? Nun, sicherlich nicht, indem man sich dem Einsatz dieser Geräte verweigert. Didaktik, da geht es eigentlich immer darum, wie kann man den Erschließungsprozess von komplexen Zusammenhängen für Menschen, die ja, das Lernen begleiten, eröffnen, überhaupt erst möglich machen. Und das ist ein sehr schillernder Begriff. Deshalb versuche ich jetzt mal den Begriff selbst gar nicht so ins Zentrum zu stellen, sondern einfach zu sagen, es geht um die Frage, wie diese Technologien sinnvoll eingesetzt werden können, um ja, komplexe Zusammenhänge unserer Lebenswelt zu erschließen und darüber hinaus Fähigkeiten zu erwerben, mit nicht erschlossenen Zusammenhängen im Laufe des Lebens umzugehen, also Problemlösungsstrategien zu entwickeln. Es ist mir durchaus schon passiert, dass wenn es um den Einsatz digitaler Medien in Bildungszusammenhängen ging, dass es immer wieder Leute gibt, die das Pferd von hinten aufzäumen wollen. Also immer die Frage, was ist zuerst da, die Didaktik, die den Einsatz ermöglicht, oder der Einsatz eines Bildungsmediums, der dann dazu beiträgt, die Didaktik zu entwickeln, fortzuentwickeln, zu evaluieren, etc. Für mich greifen diese Sachen alle ineinander. Und für mich war der erste Schritt, und ich glaube auch, das ist einer der wesentlichen ersten Schritte, mich selbst in diesem Bereich einigermaßen kompetent zu machen. Einigermaßen kompetent heißt, dass ich nicht alles kann, um Gottes Willen, nein. Es gibt viele Dinge, von denen weiß ich nur, dass es sie gibt. Es gibt andere Dinge, die kann ich ganz gut auch administrieren. Aber wichtig ist, ich muss da eine eigene Lernerfahrung mit verbinden. Zumindest geht es mir so, wenn ich nicht selbst weiß, wie sich das Lernen in einem bestimmten Kontext anfühlt, bin ich nicht in der Lage, auf dieses Lernen so wirklich in der Form aufzusetzen, dass es ja in meinen Augen effizient ist. Und da geht es dann schon los. Es gibt zunehmend Lehrer und Lehrerinnen, die sich an die digitalen Technologien herantrauen. Das ist so. Auch wenn die Zahlen immer noch angesichts zum Beispiel der Entwicklung in Südkorea oder auch den Entwicklungen in den USA oder auch der Entwicklung, die es in anderen europäischen Ländern oder auch nur in Städten gibt, wie jetzt beispielsweise an dieser einen Schule in Dänemark, immer noch sehr zurückhaltend. Es ist doch tatsächlich so, dass ja auch die Kompetenz, sich selbst eine digitale Form zu erschließen, also zu lernen, wie man mit einem neuen Tool in Bildungsbereichen umgeht, ja, diese Fähigkeit ist recht wenig ausgeprägt. Das heißt, hier gibt es, und da gebe ich auch den Bildungspolitikern und der öffentlichen Debatte um dieses Thema voll recht, hier gibt es wirklich einen Fortbildungsbedarf, obwohl ich vielleicht noch eher sagen würde, es gibt manchmal auch einen Bedarf an Lust am Spiel. Lust am Spiel, mit diesen Instrumenten wirklich anzufangen zu spielen und zu gucken, was passiert. Erstmal für sich selbst. Und wenn das einigermaßen vorangetrieben ist, kann man dann auch eine Didaktik entwickeln. Aber im Augenblick haben wir noch ganz andere Fragen, die häufig in den Vordergrund gestellt werden, wenn es um den Einsatz digitaler Technologien in Lehr-Lern-Zusammenhängen an Schulen geht. An Universitäten ist man da schon weiter. Häufig beginnt das Problem schon dort, dass die Frage im Raum steht, sollen diese Medien in den Schulen überhaupt genutzt werden? Soll die Benutzung auf den Unterricht beschränkt werden? Dürfen Schülerinnen und Schüler in bestimmten Bereichen eines Schulgebäudes die Geräte nutzen oder herrscht ein völliges Verbot des Einsatzes dieser Geräte? Das sind im Augenblick die Diskussionen, die wir hier haben. Im Prinzip eine Präventionsdiskussion, weil dahinter Ängste stehen. Die Standardangst, die immer wieder genannt wird, ist Mobbing. Und Cybermobbing ist tatsächlich eine ziemlich bittere Sache. Ziemlich böse, vor allem auch, weil die Reichweite sehr schnell sehr groß wird. Das heißt, was früher Mobbing war, kann nicht mit Cybermobbing verglichen werden. Und ganz schnell steht dieses Thema dann im Vordergrund. Und man hat den Eindruck, dass der gesamte Einsatz digitaler Technologien im Prinzip nichts anderes ist als das latente Befördern von potenziellen Straftaten. Es herrscht eine Didaktik der Angst. Und Schiller hat so schön gesagt, also sinngemäß, zitiere ich ihn jetzt mal, der Mensch ist nur da, wirklich Mensch, wo er spielt. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass all die Computerspiele, die auf den Handys und Tablets vorhanden sind, dazu beitragen, dass das Menschsein befördert wird. Das finde ich nun wirklich etwas übertrieben. Aber ich glaube, sie werden teilweise auch einfach sehr, sehr dämonisiert. Und es werden ihnen Fähigkeiten zugeschrieben, die sie gar nicht haben. Aber das nur hier am Rande. Wie können wir eine Didaktik rund um digitale Medien so etablieren, dass dort, wo Lehrer und Lehrerinnen auftreten, sie auch zu dem Thema etwas sagen können? Das ist ein Problem, das Christian Füller, der Bildungsredakteur der TAZ, gerade heute in einem Artikel in der Taz noch einmal aufgeworfen hat. Er war nämlich wohl in einer Veranstaltung auf dem EduCamp in Hamburg, in der es um Didaktik ging, und ja, selbst der Begriff konnte nicht so wirklich geklärt werden, worum es eigentlich da gehen sollte. Und wenn es dann um den Didaktik digitaler Medien geht, wird es noch haariger. Keine Frage, der Didaktikbegriff ist ein sehr schwieriger Begriff. Aber wenn wir tatsächlich einfach mal sagen, es geht um die Frage, wie können ja, Teile der Wirklichkeit erschlossen werden, wie können Menschen eher begleitet werden oder Techniken an die Hand gegeben werden, um einen solchen Erschließungsprozess zu starten, sei es nun im Rahmen von eigenständigem Lernen, sei es nun im Rahmen von stärker angeleitetem Lernen. Da stehen wir wirklich noch am Anfang in Deutschland. Andere Länder sind da wohl schon weiter. Und einer der Hauptgründe ist tatsächlich eine sehr zurückhaltende bis hin zur Weigerungshaltung gehende Grundeinstellung im Umgang mit diesen Neuentwicklungen. Also ist nicht so eine verspielte Neugier im Sinne von, ja, da ist die Einsicht, dass die Digitalisierung wesentlich an Bedeutung gewinnen wird. Wie gehen wir also damit angemessen um? Das ist ja eigentlich die Grundfrage, die man zu stellen hat, wenn man als Lehrer oder als Lehrerin da heute aktiv ist. Deshalb an dieser Stelle noch ein paar Anmerkungen zu den Voraussetzungen, mit denen es diese Didaktik zu tun hat. Eines der wesentlichen Merkmale der heutigen Digitalisierung ist nicht nur die massive Integrationsleistung, die digitale Geräte mit sich bringen. Also sie sind Fotoapparat, sie sind Tonaufnahmegerät, sie sind Schreibmaschine, sie sind Bibliothek, sie sind Zugang zu einem weltweiten Netzwerk, in dem Informationen fließen, in dem Informationen gespeichert sind. Und neben dieser hohen Integrationsleistung haben wir es mit einer hohen kommunikativen Vernetzungsleistung zu tun. Das heißt, das Medium ist aus einer starken Rolle der Distribution, also der Verteilung von Informationen, wie es beispielsweise bei Büchern der Fall ist, herausgetreten in einen Zusammenhang der Kommunikation. Das also, was Bertolt Brecht in seiner Radiotheorie schon 1929 als den Idealzustand des Radios bezeichnet hat, nicht nur Distributionsmedium, Verteilungsmedium zu sein, sondern Kommunikationsmedium. Um Wirklichkeit, wie sie heute erschließbar ist, erschließbar zu machen, bieten digitale Technologien also grundlegend zunächst einmal diese zwei Seiten an, dass nämlich auf der einen Seite ein intensiver Dialog mit der Wirklichkeit stattfinden kann, ein medial gestützter Dialog, sei es nun über Videos, sei es über Tonaufnahmen, sei es über Fotografie, aber sei es auch über Text. Das ist ja ein ganz wichtiges Bildungsmedium, der Umgang mit Text. Und durch eine hohe Verfügbarkeit all dieser Instrumente außerhalb bestimmter Räumlichkeiten, ja, steht im Prinzip auch die Frage im Raum, welche Rolle die Schule, der Klassenraum, der Klassenverband im Rahmen einer solchen Didaktik haben kann, haben soll, haben wird. Das zweite Element, dass diese Didaktik, die wir brauchen, rund um Medien betrifft, ist die Vernetzung, ist die kommunikative Leistung, die mit Hilfe dieses weltweiten Netzes möglich ist. Und auch in diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach der räumlichen Verortung von Lernprozessen. Wo muss man sein, um zu lernen? Wo kann man überall lernen? Eigentlich geht es überall. Ob ich einen Fachartikel bei mir zu Hause im Arbeitszimmer lese und kommentiere oder ihn auf einer Bank am Main lese und dann vielleicht im Café sitzend kommentiere, das merkt derjenige, der die Kommentare bekommt, erstmal nicht, es sei denn, es ist ein Videokommentar. Vernetzung bedeutet aber auch, dass der Lernprozess selbst ein kommunikativer Prozess ist. Und da kommen wir an einen Punkt, der für Lehrende immer wieder auch als schwer empfunden wird. Nämlich der Punkt, dass die zeitliche Komponente in Lernprozessen durch Digitalisierung eine ganz andere wird. Die Frage ist nämlich, wie ist man dann erreichbar und in den Lernprozess involviert? Sicherlich gehört zu dem Lernen, wie man mit digitalen Medien angemessen umgeht, auch die Frage, wie man mit Freizeit umgeht, wie man damit umgeht, auch mal nicht präsent zu sein, nicht erreichbar zu sein. Aber das ist irgendwie der zweite Schritt. Der erste Schritt ist tatsächlich die Frage, wie bin ich da involviert und wie bereit bin ich, mich zu involvieren. Ein Beispiel, ich schreibe im Augenblick mit einer Klasse einen Blog. Ein Blog kann man kommentieren. Die Kommentare sind so geschaltet, dass ein Administrator sie freischalten muss. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, dass der Lehrer die Administrations- und Moderationsrolle übernimmt. So habe ich das im Augenblick noch gemacht. Das bedeutet aber auch, dass mir passieren kann, dass an einem Abend 5, 6, 7 Kommentare noch eingehen, teilweise bis 10 Uhr abends, weil es Oberstufenkurse sind, und ich dann eine E-Mail kriege und gebeten werde, die zu moderieren. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich habe das E-Mail-Postfach abgeschaltet und moderiere sie erst am nächsten Morgen. Oder aber ich moderiere sie relativ zeitnah und muss mich dann eben halt abfinden, dass ich im Laufe eines solchen Abends vielleicht noch 1, 2 Mal E-Mails abrufe und dann entsprechende Moderationen mache, die in der Regel nur darin bestehen, die Kommentare kurz zu sichten und freizugeben. Das ist ein großer Zeitaufwand. Oder wenn eine E-Mail eingeht, wie gehe ich damit um? Wann antworte ich? Wie schnell antworte ich? Da gibt es keine Regeln, die jetzt sehr verbindlich wären. Da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Ich finde nur, dass man auf eine E-Mail im geschäftlichen Zusammenhang während der Woche in spätestens 24 Stunden geantwortet haben muss, nicht sollte, muss. Der Lernprozess kann sich verlagern. Die Begleitung dieser Lernprozesse ist eine andere als in analogen Zeiten. Und die digitalen Geräte ermöglichen auf der einen Seite eine größere Freiheit der Lerner, verlangen auf der anderen Seite auch eine wirkliche Begleitung des Prozesses hin, mit ihnen umgehen zu können. Auch hin zu einer gewissen Selbstdisziplinierung. Denn natürlich kann der Einsatz eines solchen Mediums auch eher zu Verunsicherung führen, zu Ungleiten führen. Ja, auch dazu führen, dass jemand angesichts der Masse an Möglichkeiten des Umgangs mit diesen Geräten völlig überfordert ist. Auch dann muss man aber Wege finden, damit umzugehen. Verbote sind hier sicherlich kontraproduktiv, weil sie das Gerät ja gerade in dieser Hinsicht dann auch noch interessant machen und zu Situationen führen, in denen diese Verbote einfach auch zu einem Katz-und-Maus-Spiel führen. Denn ist ein Verbot erstmal da, muss es auch durchgesetzt werden. Das sind jetzt alles so anfängliche Überlegungen. Die werden sicherlich noch vertieft werden hier, vielleicht auch in Schriftform, vielleicht auch durch Kommentare hier oder Antwortbuß, ich weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt. Da die Zeit aber jetzt vorbeigeht, sage ich, so viel für jetzt, mehr dann demnächst. Ciao.